Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Wir versammeln uns im Namen unseres Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir kommen innerlich noch einmal zur Ruhe und lassen uns durch ein Instrumentalstück der Band auf den Gottesdienst einstimmen. Zu Beginn lese ich Römer 8, die Verse 31 und 32. Römer 8, die Verse 31 und 32. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, Gott hat einen unvorstellbar hohen Preis für uns gezahlt. Er gab seinen Sohn, Jesus Christus, um uns von der ewigen Verdammnis zu retten. Jesus Christus starb für unsere Schuld am Kreuz, damit uns vergeben ist. Wir sind Gott sehr kostbar. Und darum steht Gott uns auch zur Seite und wird alles zum Besten führen. Niemand und nichts können uns ernsthaft etwas anhaben. Dies ist eine Realität, die für jeden gilt, der durch den Glauben ein Kind Gottes geworden ist. Wir haben solche Zusagen Gottes sicher schon öfter gehört. Und ich möchte mal mit euch reflektieren, inwieweit diese Tatsache zur Realität in unserem praktischen Leben geworden ist. Leben wir mit dieser Realität oder wissen wir nur theoretisch, dass Gott für uns sorgt? Wir bewegen uns im Alltag so zwischen zwei Verhaltensweisen. Entweder gehen wir sorgenfrei durchs Leben, denn wir wissen, dass Gott sich um uns sorgt. Bei Problemen und Konflikten verlieren wir nicht den Mut, sondern arbeiten mit Gottvertrauen an Lösungen. Denn alles in unserem Leben hat einen Sinn und wird uns durch Gottes permanentes Eingreifen voranbringen. Oder wir bestreiten eher eigenständig unser Leben, denn wir müssen selbst dafür sorgen, ein gutes Leben zu haben. Gott ist in unserem Alltag eher weit weg. Kommen dann Schwierigkeiten auf uns zu, die wir eben nicht selbst bewältigen können, rufen wir in dieser Lage Gott an. Wir machen praktisch Gott auf unsere Notlage aufmerksam. Und wenn Gott uns dann geholfen hat und es weitergeht, bestreiten wir wieder eher eigenständig unser Leben, bis eben die nächste Notlage kommt. Ja, das sind so zwei Verhaltensmuster und als Gläubige bewegen wir uns irgendwo dazwischen, mal mehr zur anderen Seite tendierend oder zur anderen Seite. Und als Kinder Gottes sollten wir eigentlich mit unserem Leben immer mehr und mehr dieses erste Verhaltensmuster widerspiegeln. Also, sag ich mal, mit Gottvertrauen durchs Leben gehen, immer mit dem Bewusstsein, dass Gott gegenwärtig ist, uns beisteht. Aber warum neigen wir eher zur anderen Seite zu tendieren? Also eher Gott im Alltag nicht so wahrzunehmen und selbst das Leben zu bestreiten und eben nur in Notlagen Gott anzurufen. Warum tendieren wir eher zu dieser Seite? Ich denke, das Problem ist unser Vorstellungsvermögen. Gott ist permanent gegenwärtig und sorgt sich um uns. Aber diese Realität ist physikalisch nicht sichtbar. Würden wir Gottes Gegenwart zu jedem Zeitpunkt sehen, dann würde sich unser Leben radikal ändern. Aber wir sind auf unser Vorstellungsvermögen angewiesen. Wir müssen uns diese Realität, die da ist, durch bloße Vorstellung eben bewusst machen. Und umso weniger wir uns Gottes permanente Gegenwart und Fürsorge bewusst machen, desto weniger wird seine Gegenwart Einfluss auf unseren Alltag haben und auf unser Verhalten. Darum stärkt Gott durch vielerlei Mittel eben dieses Vorstellungsvermögen, dass er auch tatsächlich da ist, dass wir diese Realität, die vorhanden ist, dass wir die auch mehr uns vergegenwärtigen. Und er nutzt viele Mittel, um uns da zu stärken. Zum einen hat er uns seinen Geist gegeben, durch den wir eben das Bewusstsein haben, dass wir zu Gott Vater sagen können. In Gottes Wort entdecken wir seine Allmacht und seine Versprechen der Fürsorge und Gegenwart. Und durch unsere Glaubensgeschwister werden wir im Glauben und auch im Gottvertrauen gestärkt. Also lasst uns diese Geschenke Gottes wertschätzend nutzen, um eben eine starke Vorstellung von Gottes Gegenwart und Fürsorge zu bekommen. Und so sind wir immer mehr gerüstet, eben auch in schweren Zeiten guten Mutes und ohne Sorgen voranzugehen. Denn uns ist gegenwärtig, dass Gott immer bei uns ist und eben uns schützt und beisteht und für uns sorgt. Und dann können wir eben auch in Schwierigkeiten unter Gottes Führung eine Lösung finden. Und so ist es auch ein Geschenk, dass wir heute hier zusammenkommen können. Gott hat uns das geschenkt, denn auch hier im Gottesdienst wird unsere Gottesvorstellung gestärkt durch Gebet, durch die Anbetung und eben auch durch Gottes Wort. So wird uns Niklas nachher in der Predigt etwas über den Umgang mit Leid sagen. Es soll uns stärken, unsere Gottesvorstellung voranbringen. Ich bete jetzt noch mit euch, bitte steht dazu auf. Herr, du hast ein unvorstellbar großes Opfer für uns erbracht. Du starbst für unsere Schuld am Kreuz. Wir dürfen an dieses Werk deiner Gnade glauben und sind von all unserer Schuld reingewaschen. Unser Herr und Retter, du stehst uns tagtäglich bei und versorgst uns. Wir brauchen uns vor nichts und niemanden zu fürchten. Herr, aber du weißt auch, wie schwer es uns fällt, uns im Alltag deine Allmacht und deine Gegenwart, deine liebevolle Fürsorge vor Augen zu führen. Hilf uns durch deinen Geist, durch dein Wort und auch durch unsere Glaubensgeschwister, dass wir in diesem Vorstellungsvermögen mehr und mehr wachsen. So, dass wir eben in unserem Alltag permanent dir vertrauen und nach deinem Willen leben. Ich danke dir dafür, dass du uns auch heute Morgen hier stärkst. Wir können hier zusammenkommen, um dich gemeinsam anzubeten und auf dein Wort zu hören. So segne du die Predigt von Niklas, dass er dein Wort in aller Klarheit verkündet und dass wir auch vorbereitet sind auf das, was du uns heute Morgen sagen willst, dass wir das offen annehmen und ja, du mit deinem lebendigen Wort Veränderungen in uns bewirkst. Danke, Herr, dass du auch bei allen anderen Glaubensgeschwistern bist, die heute nicht hier sind, die überall auf der Welt sind. Du bist bei denen, die verfolgt werden und auch bei denen, die krank sind. Du bist ihnen ganz nahe und ich bitte dich darum, stärke du sie weiterhin, lass sie deine Nähe spüren, gebe ihnen Frieden und Hoffnung. Ich danke dir dafür. Amen. Wir hören auf das erste Lied unserer Band, und zwar ein Lied aus dem Blauen Liederbuch, Nummer 148, Heute wurde Tag. Ich begrüße alle Gäste noch einmal ganz herzlich. Möchte sich ein Gast kurz vorstellen oder gibt es Grüße von anderen Glaubensgeschwistern, dann wäre jetzt Gelegenheit, das weiterzugeben. Das ist heute wohl nicht der Fall. Dann nehmt aber gerne herzliche Grüße mit, wenn ihr in nächster Zeit andere Glaubensgeschwister besucht oder in andere Gemeinden kommt. In der vergangenen Woche gab es bei uns in der Gemeinde und im Freundeskreis 3 Geburtstage. Darunter sind Magdalene Eichner, Irina Matz und heute ist Paul Ritter 1 Jahr alt geworden. Ich wünsche euch Gottes reichen Segen für den weiteren Lebensweg. Und ich habe auch noch einen Bibelvers für euch, der steht in Psalm 28, Vers 7. Psalm 28, Vers 7. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hat mein Herz vertraut und mir ist geholfen worden. Daher frohlockt mein Herz und ich will ihn preisen mit meinem Lied. Gott gibt uns in jeder Situation Stärke und er schützt uns. Und ich wünsche euch, dass euch Gottes wunderbarer Beistand immer wieder bewusst wird und ihr dann mit jubelndem Herzen Gott anbetet. Nun gibt es noch ein paar Bekanntmachungen aus unserem Gemeindeleben. Wie ihr sicher schon mitbekommen habt, seit letzter Woche wurde beschlossen, dass man den Corona-Lockdown noch etwas verschärft. Und ab morgen gelten daher auch neue Verordnungen, die sich auch auf unsere Gemeinde auswirken. Im Gottesdienst mussten wir ja schon permanent eine Maske tragen. Und das wurde jetzt in dem Sinne verschärft, dass sie eine medizinische Maske sein muss. Also diese blauen Masken, die auch am Eingang aushängen, die ihr nehmen dürft. Oder eben, es sind auch FFP2-Masken erlaubt. Masken mit Auslassventil, also es gibt so Masken, die haben an der Seite so ein Ventil, damit das Ausatmen besser fällt, die sind leider nicht mehr gestattet. Und Kinder unter 6 Jahren oder Personen mit Attest brauchen auch keine Maske tragen. Kinder, die zwischen 6 und 15 sind, die können immer noch beliebige Masken tragen, also auch die selbstgemachten Stoffmasken. Genau. Aber ich sehe schon, die meisten haben jetzt diese medizinischen Masken. Hat das schon gut geklappt mit der Absprache? Außerdem gibt es unter Umständen eine Meldepflicht für Gruppentreffen und Gottesdienste, die 10 oder mehr Teilnehmer haben. Dazu bekommen wir in der kommenden Woche erst genauere Informationen vom Gesundheitsamt. Aber vermutlich gilt diese Meldepflicht nur für Treffen, die in Räumen stattfinden, die eben aufgrund ihrer Größe schnell zu überfüllen drohen. Und wir als Gemeinde haben da ja weniger ein Problem. Wir haben viele Räume zur Verfügung. Gruppen können dann in einen größeren Raum gehen, damit da genug Platz und für Abstände vorhanden ist. Und unser Gottesdienstraum ist eigentlich auch nicht bedroht, überfüllt zu sein. Deswegen gehen wir davon aus, dass diese Anmeldepflicht nicht unbedingt für uns gilt. Aber wir werden den Kontakt suchen zum Gesundheitsamt. So gesehen könnt ihr weiterhin eure Gruppentreffen hier in der Gemeinde machen. Haltet euch weiterhin an die Verordnungen und nutzt eben entsprechend eurer Gruppengröße einen geeigneten Gemeinderaum. Ja, bitte tragt euch auch weiterhin vorne in die Liste ein, im Foyer, am Stehtisch, welchen Raum ihr zu welcher Zeit belegen wollt. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Bitte denkt da dran, damit nicht nachher 2 Gruppen denselben Raum nutzen wollen. Und zusätzlich bitte ich auch alle Gruppenleiter, die sich mit einer Gruppe von 10 oder mehr Personen hier in der Gemeinde treffen, dass ihr nach dem Gottesdienst oder im Laufe der nächsten Tage Kontakt zu mir aufnehmt, damit wir schon mal so einen Überblick bekommen, wie viele Gruppen treffen sich hier eigentlich mit 10 oder mehr Personen. Und dann wissen wir so grob, wen diese Meldepflicht denn betreffen könnte. Wir wissen da ja noch nichts Genaues, aber dann sind wir schon mal vorbereitet darauf. Vielleicht haben einige es über die Zeitung oder das Internet schon mitbekommen, dass manche Verdener Mitbürger etwas Unverständnis geäußert haben über das Feiern von Gottesdiensten und sich auch über Gemeinden beschwert haben. Bitte habt da so ein bisschen Verständnis. Ich denke, ja, bei vielen liegen einfach die Nerven blank. Ne? Der Corona-Lockdown ist einfach für alle nicht einfach. Manche haben ihren Job verloren oder sehen sich nach bestimmten Personen, dass sie die mehr treffen können und haben dann auch kein Verständnis, warum sich dann Gläubige noch treffen können und dürfen. Ja, wir haben da eben in diesen Zeiten einfach ein Geschenk, dass wir eben diese Freiheiten haben. Es ist ein großes Vorrecht und wir sollten eben verantwortungsvoll damit umgehen. Wir stehen sozusagen unter Beobachtung, also ja, behaltet weiterhin die Regeln ein und achtet besonders beim Rein- und Rausgehen oder auch außerhalb des Gebäudes darauf, dass ihr eben auch die Abstände einhaltet und die Masken tragt, damit wir nicht unnötig die Mitbürger verärgern. In den Pausen zwischen den Gottesdiensten steht auch wieder unser Gebetsteam für euch bereit. Habt ihr ein Anliegen, dann könnt ihr gerne den Mitarbeiter ansprechen. Diesen Dienst macht heute Sigrid. Also wenn ihr ein Anliegen habt, sprecht sie gerne an. Sie freut sich, mit euch zu beten. Wenn ihr eher mit einem Mann beten wollt, dann könnt ihr natürlich auch die Ältesten oder Niklas ansprechen. Wir stehen natürlich auch immer zur Verfügung. Und es trifft sich wieder eine Gebetsgruppe vor dem ersten Gottesdienst, und zwar um 9:30 in der Bücherei. Wenn ihr da mitbeten wollt, kommt gerne dazu. Ihr seid herzlich eingeladen. Im Anschluss des Gottesdienstes könnt ihr die Kollekte in die dafür vorgesehenen Kollekte werfen. Die befinden sich im Foyer an der Säule. Und die Kollekte ist heute bestimmt für die allgemeine Gemeindearbeit. Die Kinder haben parallel zum Gottesdienst ihre Kinderstunde. Und ich bete noch für sie und für die Kollekte. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir auch in diesen Zeiten noch Möglichkeiten haben, die Kinder zu betreuen und eine Kinderstunde anzubieten. So segne du diese Treffen, dass ja, die Kinder da die Möglichkeit haben, mehr und mehr von dir zu erfahren, dich kennenzulernen, eine Beziehung zu dir aufzubauen, damit sie eben irgendwann auch so weit kommen, dass sie eine persönliche Entscheidung fällen für dich als Herrn und Retter. Herr, ich danke dir auch für die Mitarbeiter, dass sie sich um die Kinder so kümmern, sich die Zeit nehmen. Segne du ihren Dienst und rüste sie mit allem aus, was sie dafür brauchen. Ich danke dir auch dafür, dass wir mit unseren finanziellen Mitteln dazu beitragen können beim Bau deines Reiches. Danke, dass es uns so gut geht, dass wir abgeben können. Segne du die Gaben und die Verwaltung. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, wir nehmen uns wieder Zeit, um Gott anzubeten. Wir können das leider momentan nicht akustisch tun, indem wir singen, aber von Herzen sind wir dabei. Wir achten auf die Texte und singen einfach von Herzen mit und konzentrieren uns auf unseren Herrn. Wir beginnen mit dem Lied Hab Dank von Herzen her aus Feiert Jesus 2, Nummer 80.
Gemeinde, im Zuge der Corona-Krise, da hat ein Wort in der öffentlichen Diskussion an Bedeutung gewonnen. Es taucht immer mal wieder auf in Zeitungsartikeln. Und zwar meine ich das Wort Resilienz.
Habt ihr das schon mal gehört?
Resilienz. Das kommt vom lateinischen resiliere und heißt abprallen, also von einem abprallen. Und es beschreibt den Prozess, in dem Personen auf Herausforderungen mit Anpassung ihres Verhaltens reagieren. Also kurz gesagt, psychische Widerstandskraft, ja, dein geistliches Immunsystem sozusagen. Die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen zu überstehen. Er hätte es nicht so genannt, aber er hatte sie. Diese Resilienz, die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen zu überstehen. Denn an schwierigen Situationen hat es bei ihm wahrlich nicht gemangelt. Paulus litt unter Verfolgung von außen und er litt unter Anfeindungen von innen. Da waren zunächst einmal die Verfolgung von außen, Römer und Juden. Gerade die Juden setzten ihm hart zu. Die bekämpften ihn nämlich als Nestbeschmutzer. Die haben ihm vorgeworfen, du zerstörst das jüdische Volk. Deine Sonderlehren da von Jesus, die spalten uns. Ja, überleg doch mal, was hält unser jüdisches Volk zusammen? Es ist der Glaube. Und wenn du jetzt ankommst mit deiner Sonderlehre, dann reißt du dieses Band, was uns eigentlich vereint, auseinander. Du machst unser Volk kaputt. So stellte sich das aus der Sicht der Juden dar. Und darum haben sie ihn gehasst und wollten ihn ins Gefängnis werfen. Am besten Schlimmeres. Das war das eine, diese Verfolgung von außen, aber dann gab es auch noch Anfeindungen von innen. Glaubensgeschwister feindeten Paulus an. Er hatte ja viele Gemeinden gegründet in der heutigen Türkei, Süden heutiger Türkei und dann in Griechenland. Da ist er rumgezogen und hat ganz viele Gemeinden gegründet. Und viele dieser Gemeinden haben sich dann auch mit der Zeit wieder von ihm abgewandt. Da gab es dann auf einmal Knatsch. So zum Beispiel auch in der Gemeinde in Korinth. Die hatte Paulus einst gegründet, aber mittlerweile sahen sie ihren Gründervater ziemlich kritisch. Waren nicht mehr so begeistert von Paulus, sagten so, ja, der schreibt zwar tolle Briefe, aber wenn er kommt und predigt, das ist alles lasch, lau. Der reißt uns nicht mehr vom Hocker. Die hatten da mittlerweile charismatischere Führer gefunden. Da war zum Beispiel der Apollos, der konnte gut predigen, da waren sie begeistert. Und Paulus, naja, fanden sie nicht mehr so doll. Damit musste Paulus leben, mit Verfolgung von außen und Anfeindung von innen. Es war Last, die schwer auf ihm wog. Doch wie wir gleich sehen werden, Paulus besaß Resilienz. Er hatte ein starkes geistliches Immunsystem. Er ging nämlich mit solchen Problemen konstruktiv um. Das entnehmen wir unserem heutigen Predigtext. Der steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 6. Lese ich euch vor, 2. Korintherbrief, Kapitel 1, 3 bis 6. Da schreibt Paulus: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist ein Vater, dessen Erbarmen unerschöpflich ist und ein Gott, der uns nie verzweifeln lässt. Auch wenn ich viel durchstehen muss, gibt er mir immer wieder Mut. Darum kann ich auch anderen Mut machen, die Ähnliches durchstehen müssen. Ich kann sie trösten und ermutigen, so wie Gott mich selbst getröstet und ermutigt hat. Ich leide mit Christus und in seinem Dienst in reichem Maß. Aber ebenso reich sind der Trost und die Ermutigung, die mir durch ihn, also Christus, geschenkt werden. Wenn ich leide, so geschieht es, damit ihr Mut bekommt und zur Rettung gelangt. Und wenn ich getröstet werde, so geschieht es, damit ihr den Mut bekommt, die gleichen Leiden wie ich geduldig zu ertragen. Wir sehen hier in diesem Text zunächst einmal, Paulus begegnet seinen Problemen mit Lobpreis. Da fängt er an und sagt: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist ein Vater, dessen Erbarmen unerschöpflich ist und ein Gott, der uns nie verzweifeln lässt. Paulus fängt also zunächst einmal an, indem er seine Gedanken auf Gott ausrichtet. Das ist so wichtig, ja? Er beginnt nicht mit seinem Problem. Er sagt nicht, oh, diese Verfolgung und ach, ihr mögt mich ja auch nicht mehr und so. Das ist nicht sein Startpunkt, sondern sein Startpunkt ist Gott. Er beginnt bei Gott. Er beginnt mit Lobpreis. Das heißt ja nichts anderes, er richtet seine Gedanken auf Gott aus. Und das ist so wichtig. Ja, wenn wir durch eine schwere Zeit gehen, dann ist es so wichtig, dass wir an der richtigen Stelle anfangen, nämlich bei Gott, nicht bei unseren Problemen. Wie du durch eine schwere Zeit kommst, das hängt davon ab, worauf du deine Gedanken richtest. Und da ist es so leicht, dass wir uns in Problemen verlieren. Ja, kennen wir alle. Ja, ist da dieses Problem, das taucht auf und dann kreisen wir darum und denken und denken. Ja, das fängt an mit Stunden und aus Stunden werden dann Tage und aus Tagen werden dann Monate. Und dann haben wir einen monatelangen Denksalat. Ja, 1000 Gigabyte Gedankenmüll. Ohne jeglichen Nutzen, ohne dass uns das einen Millimeter voranbringt, einfach nur die Festplatte oder der Arbeitsspeicher damit beschäftigt, immer das Gleiche zu vertikutieren. Es bringt uns nichts, außer dass es uns runterzieht. Und wie wichtig ist es da, mal zu gucken, was Paulus gemacht hat. Der hat nicht mit seinen Problemen angefangen, sondern der hat bei Gott angefangen. Der hat mit Lobpreis begonnen. Seine Gedanken auf Gott auszurichten, das bezeichnen wir ja als Lobpreis. Das kann man gut durch Lieder machen. Darum setzen wir das manchmal gleich und sagen Lobpreis gleich Lieder singen. Aber überall, wo du deine Gedanken auf Gott ausrichtest und seine Herrlichkeit siehst, da machst du Lobpreis. Also wenn du drüber nachdenkst oder in der Bibel dir einen Vers raussuchst und dann richtest du dich auf Gott aus, das ist genauso Lobpreis wie das Singen. Und nur so kriegen wir einen klaren Kopf. Wir kreisen nicht immer um unsere Schwierigkeiten. Wir versinken nicht im Moor der Sorge, sondern im Lobpreis richten wir uns auf Gott aus. Und wenn wir das machen, dann erleben wir diesen Effekt, dass Gott für uns immer größer wird, ja, er ist natürlich immer groß, ja, aber in unserem Denken wird er dann größer und automatisch werden unsere Probleme kleiner. Es ist wie so eine Waage, ja, Gott wird größer, seine Herrlichkeit gewichtiger für uns, ja, immer größer und die Probleme werden immer kleiner. Das ist der Effekt von Lobpreis. Je schlechter es uns geht, desto wichtiger ist es, lasst uns Gott preisen. Es ist vielleicht leicht, Gott zu preisen, wenn es uns gut geht, aber gerade wenn es uns schlecht geht, ist es wichtig. Dann kommt es drauf an. Dann geht es darum, die richtige Perspektive zu gewinnen. Paulus ging es nicht gut, aber er riss seinen Blick weg von seinen Problemen, von seiner Not. Er wendete den Blick zu Gott, denn er wusste, nur von Gott kommt meine Hilfe. Wenn ich ihn lobe, dann lichtet sich das Dunkel. Wenn ich Gott anbete, dann geht die Sonne auf. Paulus preist hier Gott als den, der uns nie verzweifeln lässt. Ich lese euch nochmal vor, hier den zweiten Teil von Vers 3. Er, Gott, ist ein Vater, dessen Erbarmen unerschöpflich ist und ein Gott, der uns nie verzweifeln lässt. In euren Lutherbibeln steht vielleicht oder steht, er ist der Gott allen Trostes. Paulus preist den Gott allen Trostes. Das ist interessant, ja? Paulus sagt nicht, gepriesen sei mein großer Problemlöser, der mir innerhalb von Sekunden alle Probleme wegzaubert. Sagt er nicht. Er betet auch nicht, gepriesen sei mein Babysitter, der alle Schwierigkeiten von mir fernhält. Halleluja. Sagt er auch nicht. Er betet auch nicht, gepriesen sei mein großer Wunderautomat. Ich muss oben nur eine Münze Glaube reinstecken und dann kommt unten das gewünschte Ergebnis heraus. So betet er nicht, sondern Paulus preist den Gott allen Trostes. Der Gott, der mich nie verzweifeln lässt. Da steckt Realismus hinter. Paulus kennt Gott und er kennt das Leben. Er weiß, dass nicht immer alles glatt läuft. Paulus rechnet mit Problemen. Er sagt, solange ich hier im Leben bin, gibt es Schwierigkeiten. Und wenn das eine Problem gelöst ist, kommt das nächste. Er rechnet mit Problemen. Aber er weiß, Gott legt mir eine Last auf, aber er hilft mir auch. Gott ist mein Tröster. Das ist der Gott, auf den sich Paulus verlässt. Und auf diesen Gott verlassen wir uns. Das Leben ist nicht leicht und unseres erst recht nicht. Das hat aber Gott auch nie versprochen, sondern was er verspricht ist, ich bin immer bei dir und ich tröste dich und wenn es eine schwere Zeit gibt, dann gehen wir da gemeinsam durch. Ne? Durchs finstere Tal, du oder ich führe dich mit meinem Stecken und mit meinem Stab. Gerade in Schwierigkeiten. Hebt den Blick und preist den Gott allen Trostes. Richtet eure Gedanken auf den, der uns nie verzweifeln lässt. Also das war das Erste, das Wichtige, dass Paulus sein Problem mit Lobpreis begegnet. Und dann sehen wir, wie Paulus sein Leiden einen Sinn abringt. Paulus ringt seinem Leiden einen Sinn ab. Ich lese Vers 4. Da sagt er, auch wenn ich viel durchstehen muss, gibt er mir immer wieder Mut. Darum kann ich auch anderen Mut machen, die Ähnliches durchstehen müssen. Ich kann sie trösten und ermutigen, so wie Gott mich selbst getröstet und ermutigt hat. Paulus sagt, ich muss viel durchstehen, aber das Ganze hat einen Sinn. Ja? Nämlich, dass ich damit anderen, die Ähnliches erfahren, dass ich diesen anderen ermutigen kann. Stellt euch mal vor, ihr geht durch eine schwere Zeit und dann kommt jemand auf euch zu und sagt, ich bete für euch. Das ist gut, ne? Das hilft einem weiter. Und ich weiß, dass das viel gemacht wird hier in dieser Gemeinde und das ist sehr, sehr gut. Jetzt stellt euch vor, mir geht's schlecht und da kommt jemand auf mich zu und sagt, ich lade dich mal zum Kaffee ein. Ja, momentan geht's vielleicht nicht, aber so generell, doch, das ist auch gut. Ne? Das hilft auch weiter, wenn jemand sich mal Zeit für mich nimmt. Aber am besten ist es doch, wenn da jemand ist und auf mich zukommt, der sagen kann, ich habe genau das Gleiche durchgemacht wie du. Ja, ich hatte auch eine Krebsdiagnose oder auch ich hatte Eheprobleme, die echt massiv waren. Und ich möchte mich mal mit dir unterhalten und wir wollen mal gemeinsam sprechen. Du erzählst, wie es dir geht und ich erzähle dir, wie ich durch diese schwere Zeit durchgekommen bin. Das tröstet doch, das hilft. Das kann man sich doch gut vorstellen, jemanden so zu haben. Das wünscht man sich doch, dass jemand einen so verstehen kann. Paulus sagt, darum muss ich viel durchstehen. Das ist der Sinn meines Leidens, damit ich anderen so helfen kann, damit ich nicht einfach nur warme Worte geben kann, sondern wirklich verstehe, was denen passiert ist oder warum die leiden und dass ich sie unterstützen kann. So ringt der Apostel seinem Leid einen Sinn ab. Kannst du deinen Schwierigkeiten einem Sinn abgewinnen? Das ist ja nur ein Beispiel, wenn man jetzt sagt, ich leide, damit ich andere trösten kann. Es gibt ja andere Sachen, die dem Leiden Sinn geben. Also zum Beispiel kann ich sagen, diese schwierige Situation lässt mich innerlich reifen.
Ich bin geistlich noch nicht da, wo ich stehen sollte. Und darum schickt Gott mir Schwierigkeiten, damit ich geistlich wachse und ein wirklicher Nachfolger Jesu werde oder diese Nachfolge vertiefe. Da hättest du dann deinem Leiden einen Sinn gegeben. Oder du sagst, diese Krise ist nur ein Durchgangsstadium. Ja, das ist eine notwendige Entwicklung hin zu etwas Besserem, zu etwas, was dann wirklich tragfähig ist und was dauerhaft auch hält. Ne? Wir müssen vielleicht in unserer Ehe durch diese schwere Zeit gehen oder in dieser Familie muss das einmal alles durcheinander kommen, damit es nachher gut und geordnet ist, so wie Gott das will. Das wäre auch ein Sinn. Ja, und es ist wichtig, dass wir unseren Leiden, unseren Problemen so einen Sinn abgewinnen. Ringe dein Problem einen Sinn ab, denn das verleiht dir innere Festigkeit. Der Philosoph Friedrich Nietzsche hat gesagt, wer ein Warum zum Leben hat, der erträgt fast jedes Wie. Nun hat Nietzsche natürlich auch viel Blödsinn erzählt, aber in diesem Punkt hat er vollkommen recht. Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt jedes Wie. Da sind Studenten, die büffeln wie Blöde. Tag und Nacht schuften sie und pfeifen sich da ihren Kram rein. Warum? Weil sie eine gute Examsnote haben wollen. Die wissen warum, die verstehen den Sinn. Und deswegen gehen sie da durch Nächte des Studiums. Oder da sind die Sportler, die schinden sich jahrelang, quälen die sich ab. Während die anderen vom Fernseher sitzen und Chips essen, sind die auf der Laufbahn immer hin und her. Warum? Wegen der Goldmedaille. Ja, die wollen Gold haben und deswegen schinden die sich. Darum ist es wichtig, dass wir verstehen, warum. Ja, nicht im Sinne, dass wir das alles erklären können, warum das passiert ist, sondern im Sinne, dass wir einen Sinn unserem Leiden abgewinnen können. Gib deinem Leiden einen Sinn, lass ihn dir von Gott erklären, denn das wird dich standhaft machen. Wer ein Warum zum Leben hat, der erträgt fast jedes Wie. Paulus begegnete sein Problem mit Lobpreis, haben wir gesehen, dann rang er seinen Schwierigkeiten einen Sinn ab. Und nun sehen wir, dass Paulus sein Leid nutzt, um in enge Verbindung mit Jesus zu treten. Ich lese euch Vers 5 vor. Da heißt es, ich leide mit Christus und in seinem Dienst in reichem Maß. Aber ebenso reich sind der Trost und die Ermutigung, die mir durch ihn geschenkt werden. Da sagt Paulus, wenn ich im Jesu Dienst stehe, wenn ich für Jesus etwas tue und ich leide dabei, dann tue ich das oder dann bringt mich dieses Leid mit Jesus zusammen. Das Leid schweißt mich mit Jesus zusammen, denn auch Jesus hing ja am Kreuz. Er hat Leid ertragen. Er wurde verachtet von seinen Mitmenschen. Und wenn ich diese Schmach auf mich nehme, dann bin ich mit Jesus vereint. Paulus geht mit seinem Leid also völlig anders um, als wir das tun. Ja, wir versuchen, Leid zu vermeiden. Also bloß kein Leid. Und wenn es da ist, dann versuchen wir, Leid, solange es geht, zu ignorieren. Augen zumachen, vielleicht geht es ja wieder weg. Und wenn es nun wirklich gar nicht zu ignorieren ist und auch nicht wieder weggeht, dann hoffen wir wenigstens, dass es schnell wieder vorbei ist. Dass wir damit schnell durch sind. Aber Paulus heißt sein Leiden willkommen. Er sagt, das hilft mir, meinem Lebensziel näher zu kommen. Mein Lebensziel ist die Gemeinschaft mit Jesus. Ich möchte mit Jesus eins sein. Und immer wenn ich leide, dann bringt mich das näher zu Jesus. Dann vereinige ich mich mit Jesus, weil auch Jesus gelitten hat. Und wir haben dann eine Leidensgemeinschaft, kann man sagen. Ja? Und wir sind dann eins. Und das ist mein Ziel, das möchte ich erreichen. Und darum hilft mir das Leid. Ein Mönch aus dem Mittelalter hat mal gesagt, Leid ist das schnellste Pferd zu Gott. Leid ist das schnellste Pferd zu Gott. Also deine Probleme, deine Schwierigkeiten sind der schnellste Weg in Gottes Gegenwart. Und ich muss sagen, ich kann das bestätigen. Gerade wenn ich so zurückblicke auf schwere Stunden, wo es mir richtig dreckig ging, gerade da hatte ich die tiefsten Gebetserfahrungen, wo ich gemerkt habe, ja, da ist Gott wirklich gegenwärtig. Und diese Erinnerungen, die machen mich heute noch fröhlich, glücklich, ja, dass ich da Gott so erlebt habe. Oder wenn ich wirklich nicht weiter wusste und dann habe ich Verheißungen gelesen in der Bibel wie es weitergeht. Ne? Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Und diese Verheißungen, die waren mir da sehr kostbar und die sind mir bis heute kostbar, weil sie mich an diese schwere Zeit erinnern, wo ich durchgetragen wurde durch Gottes helfende Hand. So wie im Psalm 23 es heißt, wenn ich auch wandere durchs dunkle Tal, du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Also es stimmt, Leid ist das schnellste Pferd zu Gott. Allerdings, und da muss man einschränken, es gibt eine Einschränkung, nur wenn wir Gott nicht anklagen. Das ist entscheidend. Wir dürfen Gott nicht anklagen. Wenn wir sagen, du bist schuld, Gott, ne? Du hast das gemacht und es gibt dafür keinen Grund und ich mache dich verantwortlich, dann trennt uns Leid von Gott. Dann entsteht dadurch ein Graben. Ne? Dann bin ich hier und Gott ist da und Gott sitzt auf der Anklagebank und ich bin der Ankläger und sagt, das hättest du nicht machen dürfen. Wenn wir diese Einstellung haben, dann bringt uns Leid nicht näher zu Gott, sondern dann bringt uns Leid von Gott weg. Und das ist fatal, sich Gott so zum Gegner zu machen, in so einer schwierigen Zeit auch noch zu sagen, du bist schuld. Wenn das in irgendeiner Weise möglich ist, mach das nicht, sondern sagt lieber, Gott, ich verstehe nicht, warum du das jetzt zulässt, aber ich weiß, dass du mitfühlst. Ich weiß, dass du meine Schwierigkeiten siehst. Und ich weiß, dass du auf meiner Seite bist. Vielleicht manchmal wie ein Vater, der weiter blickt und sagt, ja, das Kind muss jetzt durch diese schwere Zeit durchgehen und deswegen nehme ich das Leid jetzt nicht einfach weg. Vielleicht so, ja? Aber du bist grundsätzlich immer auf meiner Seite. Ich sinne über deine Verheißung nach, ich bewege mich in deine Gegenwart, weil ich weiß, dass gerade in schwerer Zeit da der Trost und die Ermutigung zu finden ist. Paulus hat das so gemacht und er hat Leid willkommen geheißen und sich gefreut, kann man sagen, ja, wie sein Kollege Jakobus, der sagt, ich freue mich, wenn ich in Anfechtung komme, weil mich das standhaft macht, weil das meinen Glauben reinigt und heiliger macht. Müssen wir sagen, Paulus und Jakobus sind natürlich andere geistliche Gewichtsklassen, als wir das sind. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich freue über Leid. Und ich weiß nicht, will dir jetzt auch nicht sagen, dass du das tun sollst. Aber als Anregung sollten wir von den beiden mitnehmen, Jakobus und Paulus, dass wir Leid nicht nur als Hindernis sehen, dass wir nicht sagen, es ist nur schlecht, sondern auch als Chance begreifen, nämlich als Chance, Gott näher zu kommen. Ich sage ja nicht, dass wir uns Leiden wünschen müssen, aber wenn es sowieso da ist, und das passiert ja sowieso, dass das irgendwann kommt, warum nicht mal ausprobieren, ob es mich Gott nicht näher bringt? Ich klage nicht an, ich sehe ihn als Verbündeten und ich suche seine Nähe. Ich lese in seiner Bibel seine Verheißung. Warum nicht mal ausprobieren, ob es nicht stimmt, dieses Sprichwort, Leid ist das schnellste Pferd zu Gott. Paulus sagt, es funktioniert und wir sollten es auch ausprobieren. Ja, Resilienz, so haben wir begonnen. Resilienz. Resilienz ist die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Also kurz gesagt, seelische Widerstandskraft, unser geistliches Immunsystem. Und da können wir von Paulus lernen, was das konkret bedeutet, weil er das natürlich in hohem Maße hatte. Und aus diesem kleinen Text, den wir uns angeschaut haben, haben wir drei Aspekte gezogen und die möchte ich euch nochmal wiederholen. Zunächst einmal, Paulus begegnet seinen Problemen mit Lobpreis. Er fängt nicht bei dem Problem an und er rutscht nicht in die Gefahr, dass er sich in seine Probleme vertieft und darin versinkt, sondern er blickt zuerst auf Gott. Er preist Gott, der ihn nie verzweifeln lässt, der ihn nie im Stich lässt, den Gott allen Trostes. Dann macht Paulus weiter und er ringt seinem Leiden einen Sinn ab. Er fragt sich, was möchte Gott damit bezwecken, dass ich in dieser Situation bin? Muss ich persönlich wachsen? Soll ich reifer werden, um andere zu trösten? Ist das ein Durchgangsstadium, um etwas Besseres zu erreichen? Was auch immer es ist, dass wir versuchen, schwierigen Situationen einen Sinn abzugewinnen. Und schließlich nutzte Paulus das Leid, um in die Gegenwart Gottes zu treten. Paulus ließ sich vom Leid in die Gegenwart Gottes tragen. Leid ist das schnellste Pferd zu Gott. Das ist richtig, wenn wir Gott nicht anklagen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in schwierigen Zeiten nicht gegen Gott sind, sondern Gottes Nähe suchen. Dann wird uns Leid in seine Gegenwart tragen und die Gemeinschaft und die Beziehung zu Gott vertiefen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist ein Vater, dessen Erbarmen unerschöpflich ist und ein Gott, der uns nie verzweifeln lässt. Amen. Ja, in die Gegenwart Gottes treten, das bedeutet natürlich beten. Das wollen wir jetzt machen. Wir haben eine Gebetsgemeinschaft und ich schließe die Gebetsgemeinschaft dann ab. Lasst uns beten. Herr Jesus, du siehst jeden Einzelnen von uns, du siehst, wo wir gerade gedanklich stehen, was unsere Situation ist. Und du kennst das ganz genau und du weißt, wie du uns abholen kannst und wo wir jetzt die nächsten Schritte gehen müssen, wo wir auf dich vertrauen müssen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir ja einfach bei dir beginnen und dich anbeten, deine Größe sehen und dass wir verstehen, warum gewisse Dinge passieren und den Sinn dahinter erblicken und uns dann auch von den Schwierigkeiten in deine Gegenwart tragen. Paulus hat uns das vorgemacht. Wir danken dir für dieses Vorbild und wir bitten dich, dass du uns an die Hand nimmst und uns hilfst, dass in ähnlicher Weise, auf unsere Art und Weise, aber auch in deine Gegenwart zu machen. Bitte sei du bei uns und stärke und tröste uns. Amen. Wir hören jetzt auf das Lied Groß ist deine Barmherzigkeit. Bitte steht zum Segen auf. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Nehmt Platz, wir lassen den Gottesdienst ausklingen und ich wünsche euch eine gesegnete Woche.